Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Konflikte bei der Arbeit. Ist das der normale Wahnsinn oder ein Fall für die professionelle Streitschlichterin? Um dieses spannende Thema geht es heute im P hoch 3 Live Talk People, Purpose, Profit, wo ich Menschen zu Gast habe, die mit dem, was sie tun, mit ihrer Arbeit, die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und heute ist für mich, ich habe mich schon so auf diesen Termin heute gefreut, weil das ist so ein ganz besonderer Termin, denn ich habe heute meinen ersten Gast aus der Schweiz, ehrlich gesagt. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Dirdl Messerli aus Bern. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe ja zu diesen Themen immer Expertinnen zu Gast oder auch Experten. Und deswegen stelle ich dich mal ein bisschen vor. Du kommst aus Bern, bist seit mehr als 10 Jahren mit deinem Unternehmen Step On als Beraterin, Coach, Trainerin, Speakerin auch unterwegs. Und du begleitest Unternehmen, Führungskräfte, Teams genau bei diesen Themen von Unternehmenskultur, Teamentwicklung, Konfliktmanagement. Und deswegen glaube ich, dass es ganz spannend sein wird, eben über dieses Thema da etwas tiefer einzusteigen. Dirdl, vielleicht bevor wir mit dem Thema Konflikte beginnen, vielleicht erzählst du uns einfach mal, wie du zu dem geworden bist oder wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich ist das Thema eher zu mir gekommen, als ich zu ihm. So fühlt nicht für mich an. Ich war schon als Kind und als Jugendliche immer diejenige, zu der man kam, wenn man jemanden zum Reden brauchte. Und mich hat immer interessiert, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, und habe dann später auch Soziologie studiert, wo es auch darum geht, zu verstehen, was zwischen Menschen bzw. zwischen Gruppen geschieht. Und das hat mich total fasziniert, das zu verstehen, die ganze Gruppendynamik. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, die dazugehören. Und auch später dann bei der Arbeit, also ich habe bereits während dem Gymnasium und auch während des Studiums viel gearbeitet aus finanziellen Gründen. Und dann natürlich in ganz kleinen Unternehmen, in mittleren Unternehmen und auch in Konzernen. Und da sind mir immer wieder ähnliche Muster aufgefallen. So dieses, es gibt wie zwei Ebenen in Unternehmen. Einerseits so, was so auf der, ich sage dem gern, was auf der Vorderbühne gesagt, gemacht wird. Und was aber dann im Hintergrund geschieht. Und auch in all diesen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, da wurde ich auch immer wieder angesprochen. Tisha, kann ich kurz mit dir sprechen? Wie siehst du das? Und du warst doch auch bei diesem Meeting dabei und das geht doch gar nicht. Und solche Dinge und dieser Frust. Und das hat mich dann angefangen zu interessieren. Ich war bis dahin eher hauptsächlich im Marketingbereich tätig, weil ich auch noch Wirtschaft studiert hatte. Mhm. Und habe dann wie gemerkt, nein, es zieht mich zurück zu meinen Wurzeln sozusagen der Psychologie und habe dann noch diverse Nachdiplom-Studiengänge in Organisationsentwicklung, Supervision, also das ist Teamcoaching, Coaching und Mediation und vieles, vieles mehr gemacht und habe da dann in unterschiedlichen Unternehmen dann auch in diesem Bereich gearbeitet, Führungskräfteentwicklung, Change Management und so weiter und dann der Übergang in die Selbstständigkeit und das Ganze jetzt, das Thema Führung, Unternehmenskultur und so weiter begleitet mich jetzt seit 15 Jahren.
Ja, total spannend. Das ist ja unglaublich vielfältig. Auch viel, und ich glaube, dass es extrem hilfreich ist, diese vielfältigen Erfahrungen, die du auch selber gemacht hast, jetzt einfach mit in deine Arbeit zu nehmen. Also das erlebe ich immer wieder, dass eben diese persönlichen Erfahrungen da einfach auch extrem hilfreich sind. Sein können, weil sie einfach die Perspektiven dann eben auch erweitern.
Absolut, ja.
Dein Credo, das finde ich besonders schön, dein Credo lautet ja, Menschlichkeit macht Unternehmen erfolgreich. Und das das, wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, für mich ist das so etwas wirklich eine, ein Wert an sich und eine Fähigkeit, die uns die nächsten 15, 20 Jahre begleiten wird und für mich fast essentiell ist für den Erfolg von Unternehmen. Was ist deine persönliche Vision, die du mit diesem Credo verbindest, also als Unternehmerin eben auch? Warum, wie bist du dazu gekommen und was verbindest du damit?
Für mich hat es so wieder diesen Aspekt, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, diese Menschlichkeit, die oft fehlt, im Sinne von, unsere Arbeitswelt ist nach wie vor sehr geprägt vom Industriezeitalter. Jeder ist so sein Element, jedes Element muss gleich funktionieren, wie eine Maschine, die reibungslos funktioniert. Nun verändert sich aber die Arbeitswelt. Wir arbeiten zum Glück immer seltener an Fließbändern und so weiter, sondern heute lösen wir bei der Arbeit komplexe Herausforderungen. Und dazu braucht es andere Fähigkeiten, logischerweise. Aber meine Vision ist es vor allem, dass jeder Mensch bei der Arbeit seine Stärken, seine Talente einbringen kann. Und weil ich bin überzeugt, wir Menschen, wir ergänzen uns gegenseitig optimal. Damit das aber wieder funktioniert, brauchen wir eine neue Kompetenz und eben dieses Miteinander umgehen können. Wenn wir eben einfach nebeneinander am Fließband stehen und jeder macht denselben Handgriff, dann müssen wir nicht miteinander klarkommen, weil es ist klar, was wir zu tun haben. Aber wenn wir gemeinsam etwas machen sollen, müssen wir miteinander in den Diskurs gehen. Und die Menschlichkeit, da merke ich, die fehlt, dieser Umgang miteinander, Menschlichkeit, Themen wie Wertschätzung, Respekt, sprechen wir miteinander, so in diese Richtung. Das merke ich, das ist so mein großer Traum, dass jeder Mensch bei der Arbeit das tun kann, was er oder sie gut kann und was man mag.
Ja, ich finde, das ist eine wunderbare Vision und ist es auf jeden Fall wert, natürlich da auch dafür tätig zu sein, dafür unterwegs zu sein. Mit welchen Unternehmen und auch mit welchen Menschen arbeitest du denn in der Beziehung besonders gerne zusammen?
Ich arbeite am liebsten mit Unternehmen und Menschen. Das sind dann meistens die Führungskräfte aller Stufen, je nachdem, die sozusagen nicht mehr jammern wollen über die Umstände. Ja, ich habe halt die falschen Mitarbeiter oder ich habe halt die falsche Chefin und die Umstände sind halt so, sondern mit Menschen, die etwas bewegen wollen, die sagen, okay, im Moment ist es nicht so, wie wir es gerne hätten, es ist nicht ideal, ich würde es mir anders wünschen und die dann auch etwas tun wollen, die nicht sagen, es ist halt doof, sondern sehen, man kann etwas tun und dann auch etwas tun möchten.
Ja, also ich finde ja dieses Bild, was du verwendet hast, diese Metapher für Fließband und die Kompetenzen haben sich verändert und eben wirklich auch mit Menschen und Unternehmen zu arbeiten, die das auch bewusst gestalten wollen. Also die jetzt irgendwie nicht sagen, ja, die Umstände sind so, sondern das sind ja die, wo du gerade gesagt hast, mit denen du gerne arbeitest, weil sie wollen ja bewusst etwas ändern, auch dort ihre Kompetenzen erweitern. Jetzt ist es ja ganz menschlich, ja, wenn man irgendwie so zusammenkommt, egal ob nun irgendwie bei der Arbeit oder was weiß ich, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meinen Freunden oder so, Reibereien und Streitereien gibt es ja überall, wo Menschen zusammenkommen, wo unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Woran, nach deiner Erfahrung, erkennt man denn im Team oder auch im Unternehmen, dass vielleicht einfach mehr dahinter steckt, als jetzt einfach nur eine kleine Streiterei oder so, sondern vielleicht das wirklich ganz andere Wurzeln auch hat. Woran machst du das fest oder woran erkennt man so etwas?
Das Erkennen, oder ich würde gerne da noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Mir ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, ein Konflikt beginnt viel früher, als man denkt. Ein Konflikt ist nicht erst, wenn wir einander anschreien, geschweige denn mit irgendwas rumwerfen oder irgendwie sonst was, sondern ein Konflikt beginnt relativ früh. Ein Konflikt beginnt de facto schon, wenn wir ein Missverständnis, das wir haben, wenn wir das nicht ausräumen und das dann längerfristig beginnt unsere Arbeitsbeziehung zu belasten. Also Missverständnisse sind normal. Also vielleicht kennst du auch diese Studie. Es gibt ja Hinweise darauf, dass wir Menschen fähig sind, Informationen im Wert von 15 Millionen Bit pro Sekunde wahrzunehmen mit unseren Sinnen. Aber bewusst nehmen wir nur 60 wahr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide jetzt in dieser Sekunde dieselben 60 Bit wahrnehmen, die ist ja relativ klein.
Ja, das stimmt. Könnte ich dir jetzt mathematisch ausrechnen, die ist super klein. Da kann man eher im Lotto gewinnen, als dass das irgendwie die gleichen Informationen sind. Das stimmt.
Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Missverständnis haben, wahnsinnig groß. Wir Menschen haben natürlich Normen entwickelt, gemeinsame Spielregeln, Werte, wo wir dann auch ein bisschen wissen, okay, das war wahrscheinlich so gemeint. Aber nichtsdestotrotz entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse, und wenn wir diese nicht klären, dann summieren sie sich diese so Stück für Stück auf, und wir beginnen dann das Gegenüber so wie einzuschätzen, ja, der macht das extra und das ist wie immer so und siehst du, der hat schon wieder, und so schaukeln wir uns gegenseitig hoch, und wenn wir mal so ein gewisses Maß überschritten haben, wird es schwierig, den Konflikt selbstständig zu lösen, beziehungsweise wir haben so wie unsere Meinung gemacht, das ist der Mensch da oder diese Gruppe, die sind einfach doof. Und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, frühzeitig hinzugucken. Logisch nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, aber einfach mal kurz ansprechen, ich nehme da irgendetwas wahr, ist es okay, braucht ihr was? Und dann auch, aber wenn es okay ist, auch wieder sein lassen. Mhm. Also lieber früher hingucken, kurz ansprechen, und meistens löst sich die Sache dann relativ schnell.
Was brauche ich denn, wenn ich das jetzt so höre, Missverständnisse, also das, was du gerade erklärt hast, das habe ich mir überhaupt noch nie so klar gemacht, dass das natürlich was auch damit zu tun hat, dass jeder so sein eigenes Weltbild, will ich mal sagen, hat und damit auch Situationen natürlich unterschiedlich wahrnimmt. Was brauche ich denn für Fähigkeiten und Kompetenzen, und zwar egal, ob jetzt mal als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder auch als Führungskraft, um in solchen Situationen, ja, vielleicht das überhaupt erstmal wahrzunehmen und dann aber auch irgendwie richtig zu reagieren. Was muss ich da können, lernen, oder worauf muss ich achten?
Mhm. Zuhören. Zuhören ist sicher mal das A und O. Wahrnehmen, was da ist. Und sozusagen seine Intuition auch wahrnehmen. Wir alle haben diese Fähigkeit, aber wir sind dann oft sehr, sehr sachlich und versuchen das dann zu erklären. Also wirklich wahrnehmen, was hier gerade ist, dem Gegenüber zuhören. Das hat wie zwei Ebenen, vermische ich ein bisschen. Das eine ist wirklich zuhören lernen, wirklich aktiv zuhören. Das heißt, wenn mein Gegenüber etwas sagt, nicht in Gedanken meinen Film schon abspielen und gar nicht mehr zuhören und dann das Gegenteil oder irgendwas anderes sagen, was gar nichts mehr damit zu tun hat, was mein Vis-à-vis gesagt hat. Man sieht das oft so in Polizsendungen. Ich mag das Spiel, oder? Die eine Seite, die sagt, und wir sind der Meinung, und wir haben doch immer, und so und so und so. Die andere Seite, wenn man denen zuguckt, die hören nicht wirklich zu. Die machen sich eifrig Notizen oder schütteln den Kopf, oder nein, geht ja gar nicht. Und wenn sie dann an der Reihe sind, sie nehmen nicht Bezug darauf, was die Gegenpartei gesagt hat, sondern sie bringen dann einfach ihre Argumente. Und genau dasselbe passiert in Unternehmen auch. Also dieses nicht wirklich zuhören. Und wenn ich dem Gegenüber wirklich zuhöre und versuche zu verstehen, was diese Person sagt und mich darauf beziehe, darf ich natürlich auch erwarten, dass mir die andere Person zuhört und versucht, mich zu verstehen. Und hier eine wichtige Klammer: nur weil ich versuche, weil ich mir Mühe gebe, mein Gegenüber zu verstehen, heißt das nicht, dass ich einverstanden sein muss. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Verstehen heißt nicht, einverstanden sein zu müssen.
Ja, also das wäre der erste Schritt, sozusagen wirklich aktiv zuzuhören und dann eben das Argument aufzunehmen oder eben zu versuchen zu verstehen und in seiner eigenen Argumentation sich darauf zu beziehen. Was wäre der zweite Schritt dann, wenn so ein Konflikt da ist oder irgendwie unterschiedliche Argumente. Was wäre dann der nächste Schritt?
Im besten Fall entsteht durch dieses gegenseitige Zuhören, wie sie dieses erkennen, ach so, du hast das so gemeint, ah, ich meinte es so. Und okay, wo finden wir eine gemeinsame Lösung? Und eine gemeinsame Lösung finden wir in dem, dass wir darüber sprechen, nicht über sozusagen dieses einzelne Thema, sondern was ist eigentlich unser Bedürfnis dahinter? Weshalb will ich jetzt unbedingt das und der andere unbedingt das? Und wenn wir über dieses dahinterliegende Warum sprechen, merken wir meistens relativ rasch, ach so, ja klar, ja, wenn es dir nur darum geht, ja, das könnten wir auch so und so machen. Mhm. Und andere ebenfalls, also in der Mediation sprechen wir dann in so einem Moment oft vom Magic Moment. Und wenn uns das gelingt, relativ schnell auf diese Ebene zu kommen, wo wir über die eigentlichen Bedürfnisse sprechen, ist der Konflikt schon gelöst.
Ja, das klingt so einfach. Ich transformiere das gerade so in so eine Diskussion, die ich mit meinem Sohn habe, regelmäßig über bestimmte Dinge. Ja. Und da hat es ja auch wirklich viel damit zu tun, sich selber wahrzunehmen und sich so ein bisschen neben sich zu stellen. Also du beschreibst ja tatsächlich auch diese Metaebene, auf die man eigentlich dann geht, um zu gucken, okay, was liegt eigentlich dahinter? Wie kann ich jetzt gemeinsam mit dem anderen da auch zu einer guten Lösung kommen? Was fördert aus deiner Sicht Konflikte? Du bist ja eingestiegen, oder ich habe ja gesagt, dieses Credo, mehr Menschlichkeit in den Unternehmen. Menschlichkeit macht Unternehmen erfolgreich. Und du hast jetzt so viel Erfahrung und hast schon so viele Unternehmen und Teams begleitet. Erkennst du da Muster, was Konflikte fördert oder was Konflikte vielleicht gar nicht erst entstehen lässt? Gibt es da, kann man da Rückschlüsse ziehen auf von den Unternehmen auf so etwas wie Fehlerkultur, Konflikten, die Art mit Konflikten umzugehen?
Das Schlimmste ist Schweigen. Schweigen, wenn, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, die Intuition. Wenn ich merke, hier stimmt irgendwas nicht, beim einen ist es ein komisches Bauchgefühl, der andere kriegt Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, was auch immer, irgendeine Form nehmen wir wahr, da stimmt was nicht. Und wenn wir in diesem Moment schweigen, das ist einer der Hauptgründe. Mhm. Auch dieses Stichwort, das du gesagt hast mit der Fehlerkultur. Eine Fehlerkultur ist ja genau das, dass man etwas anspricht und nicht sagt, ja, lieber nichts sagen. Und deshalb ist wirklich Dinge ansprechen ist wichtig. Ein Treiber von Konflikten in Unternehmen ist neben dem Schweigen ist das Interpretieren.
Okay.
Einfach Dinge, die wir wahrnehmen, irgendwie interpretieren und die dann für sakrosankt felsenfest annehmen, anstatt mit diesen Menschen zu sprechen, zu fragen, wie hast du das gemeint, was steckt dahinter? Was ist die Idee? Und natürlich, dass dieses Hintendurchreden, das ist ganz schlimm. Also das erleben wir ja oft in Unternehmen. Man ist zum Beispiel in einem Meeting, man spricht schön über irgendwie Thema XY, Projekt sowieso. Und alle sind proaktiv, ja, finden wir gut und ja, machen wir und so weiter. Kaum gehen wir aus dem Meeting raus, hast du den wieder gesehen und also hast du das gehört und das geht ja gar nicht. Also das finde ich ja völlig daneben. Das meint, ist auch eine Form von Schweigen. Dort, wo es darauf ankommt, wirklich auch Stellung zu beziehen und etwas anzusprechen und nicht zu hoffen, ja, das muss man doch realisieren. Man realisiert das nicht. Weil, wie du es vorhin gesagt hast, jeder von uns ist in seiner eigenen Realität.
Ja, das stimmt. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wir sind ja in unterschiedlichen Rollen unterwegs, auch in Unternehmen. Ich will mal sagen, von der einfachen Mitarbeiterin bis hin zur Geschäftsführerin oder so. Wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich bin wirklich als normale Mitarbeiterin unterwegs und habe das Gefühl oder die Erfahrungen gemacht, dass ich nicht gehört werde, wenn ich solche Konflikte anspreche oder sich nichts ändert. Gibt es eine Möglichkeit aus deiner Sicht, dass ich da als Mitarbeiterin da etwas tun kann? Oder ist das etwas, was eigentlich eher von Führung, von den Führungskräften auch, wo dafür gesorgt werden muss. Ja. Was ist da deine Empfehlung oder deine Erfahrung auch?
Es kommt ein bisschen auf die Situation darauf an. Wenn ich sowas wahrnehme, immer auch zu gucken, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Weil es kann ja sein, dass irgendein Mensch oder eine Gruppe von Menschen bei mir irgendeinen bestimmten Trigger antippt sozusagen. Irgend so einen wunden Punkt. Und ja. Alle unsere eigenen wunden Punkte, wo wir merken, da reagiere ich sofort und da reagiere ich vielleicht etwas überempfindlich. Oder vielleicht bin ich gerade sehr gestresst und jetzt kommt halt noch etwas obendrauf und dann braucht es nicht mehr viel. Und das ist das berühmte Tröpfchen. Also sich da auch zu fragen, einerseits, was hat es mit mir zu tun? Inwiefern ist es mein eigener Trigger, der hier sozusagen angepiekst wurde? Wenn ich aber wie merke, es hat vielleicht wirklich nichts mit mir zu tun, das ist mit der Situation oder mit den Menschen, dann auch sozusagen dieselbe Analyse fürs Gegenüber zu machen oder in der Gruppe. Was ist hier los? Vielleicht habe ich einen Trigger meines Gegenübers irgendwie geknackt oder vielleicht ist diese Person sowieso schon total im Stress oder ist eine schwierige Konstellation. Die Kultur ist schon sehr, sehr schwierig, das wirklich auch zu analysieren, zu gucken, könnte es was beim Gegenüber sein, wo ich sagen kann, ach gut, ja, unter diesen Umständen verstehe ich, dass diese Person jetzt vielleicht etwas ranzig reagiert hat oder dass hier eine schwierige Situation ist. Und dann wäre so ein weiterer Schritt zu gucken, okay, und kann ich es loslassen? Kann ich es für mich loslassen und sehen, okay, ich war vielleicht ein bisschen empfindlich oder die Gegenüberperson gegen andere Menschen, nachdem ob es eine oder mehrere sind ein bisschen empfindlich. Kann ich es loslassen, um zu sagen, den anderen und mir selbst verzeihen und einfach sagen, tief durchatmen, wir sind alle mal ein bisschen gestresst, genervt oder was auch immer und ich kann es loslassen. Wenn ich aber merke, das wird unsere Arbeitsbeziehung nachhaltig belasten, dann ist es wichtig, dass ich es anspreche. Mhm. Ich in einem ruhigen Moment mal ansprechen.
Ja. Ich frage mich gerade, du kommst ja als externe Beraterin, Konfliktschlichterin, wie immer man das auch nennt, in Unternehmen. Wann ist es denn aus deiner Sicht tatsächlich sinnvoll, wichtig und notwendig, sich externe Hilfe zu holen? Was ist da ein Zeitpunkt oder eine Situation, wo du aus deiner Erfahrung sagen würdest, das kriegt man eigentlich alleine im Unternehmen, im Team nicht mehr hin?
Wann man sich wirklich Hilfe holen sollte, ist, wenn man merkt, jetzt ist es, es beginnt sich sowas wie Koalitionen zu bilden. Nehmen wir an, es sind eigentlich nur zwei Streitparteien, dass die anfangen, sozusagen Sympathisanten für sich zu suchen und Koalitionen oder Gruppen zu bilden und dann plötzlich sowas entsteht wie wir gegen die. Mhm. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, wo es nötig ist, dann wirklich Hilfe zu holen. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Rolle als Führungskraft merke, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bin überfordert, ich habe mit denen gesprochen, ich habe mit den anderen gesprochen, ich habe versucht, die gemeinsam an den Tisch zu holen, egal ob das jetzt das ganze Team oder eine ganze Abteilung oder nur einzelne Personen sind. Und ich merke, es passiert nichts, ich kann tun und machen, was ich will. Ich habe alles, mein Führungs-Know-how setze ich ein und ich komme nicht weiter. Und wenn ich will, ich bin als Führungskraft oder als die Person, die in dem Moment die Verantwortung hat, überfordert, dann unbedingt externe Hilfe holen.
Ja, und wenn jetzt jemand zu dir kommt, nehmen wir mal dieses Beispiel, was du jetzt auch gerade gesagt hast, und ich würde jetzt als Führungskraft zu dir kommen, ich stelle fest, ich komme damit wirklich nicht klar, ich weiß wirklich nicht, ich habe schon aus meiner Sicht alles versucht und nichts hilft irgendwie. Wie gehst du davor? Was ist so deine Arbeitsweise, deine Herangehensweise dabei?
Ja, also wenn es, das wäre dann wirklich so wie eine klassische Mediation, nicht eine Meditation, sondern
die ist vielleicht manchmal nötig, damit man runterkommt.
Genau, eine Vorbereitung ist eine Meditation nötig für eine Mediation, genau. Und in der Vorbereitung führe ich dann auf jeden Fall mit dieser Führungskraft ein klärendes Gespräch. Was ist die Situation? Worum geht's? Was hat er oder sie bereits versucht? Was ist gelungen? Was ist nicht gelungen? Und so weiter. Und je nachdem, was ich da wahrnehme, führe ich dann Einzelgespräche mit den Betroffenen. Einerseits, damit sie auch erst einmal Vertrauen zu mir gewinnen können und mir Dinge sagen können, die sie sich nicht trauen, im Plenum zu sagen. Weil diese Einzelgespräche, die sind vertraulich. Also selbst wenn ich dann eine Mediation mit einem Team habe, was ich von den einzelnen Teammitgliedern höre, das bringe ich nicht in die Gruppe rein, aber es hilft mir zu verstehen, was hier läuft. Und so gehen wir dann vor und dann eine Mediation findet dann wirklich, wenn wirklich live statt. Es geht auch online, ist aber schon ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich natürlich bestimmte Vorgehensweisen, wie ich die Menschen dazu bringe, das anzusprechen, worum es wirklich geht. Das, was ich vorhin im Vorfeld schon gesagt hatte, ich motiviere, aktiviere die Menschen dazu, wirklich einander zuzuhören. Und meine Rolle ist es dann, wirklich auch Übersetzerin zu spielen. Wenn dann, insbesondere am Anfang sind die Menschen noch sehr, sehr emotional. Ja, aber der hat immer und du machst, dass ich da immer wieder reingehe und sage, Moment, stopp, wir haben doch miteinander vereinbart, wir sprechen respektvoll miteinander, wir lassen einander aussprechen. Und ich helfe einerseits dem Individuum, sich selbst besser auszudrücken, was ist es denn, was mich so geärgert oder frustriert oder was auch immer hat. Weil oft können wir das fast nicht artikulieren und ich helfe dem Individuum dabei, das wirklich in Worte fassen zu können. Also da bin ich sozusagen die Übersetzerin. Und auf der anderen Seite helfe ich denen, die zuhören, egal ob das jetzt nur eine oder mehrere Personen sind, zu verstehen, was hier gesagt wurde. Es wirklich nur zu verstehen. Wie vorhin schon gesagt, muss nicht verstanden sein, aber es wirklich zu verstehen. Was ist denn der Frust oder der Schmerz der Person, die gerade gesprochen hat? Und wenn wir es schaffen, auf diese Ebene zu kommen, dann sind plötzlich die Lösungen sehr einfach. Das ist wirklich so das Schöne. Also es geht wirklich darum, die Menschen in echten Dialog miteinander zu bringen.
Ja. Ich habe so eine Frage, die mir in der Vorbereitung und auch jetzt, wo du das so sagst, ich stelle mir das gerade so bildlich vor, eben Übersetzung und so weiter. Erlebst du es, dass Konflikte zwischen Männern und Frauen unterschiedlich ausgetragen werden oder dass, ich will mal sagen, Männer anders streiten als Frauen? Also ich will das jetzt nicht irgendwie in die feministische Richtung vertiefen, aber das ist irgendwie was mir als Frage gekommen ist, wo ich gedacht habe, ich frage dich mal, wie deine Beobachtungen da sind.
Es ist viel weniger, als man gemeinhin denkt. Also der Unterschied ist nicht so stark im Arbeitskontext. Immer im Arbeitskontext. Was ich feststelle, Frauen haben eine Tendenz, eher die Beziehungsebene zu beachten und Männer eher die Sachebene. Mhm. Das heißt, wenn vielleicht durchaus ein sachlicher Konflikt ist, wo wir einfach nicht derselben Meinung sind, ob wir jetzt irgendwie Anbieter, Dienstleister A oder B nehmen sollen. Ein durchaus sachlicher Konflikt. Da kann es sein, dass Frauen tendenziell eher auf die Beziehungsebene gehen und dann, oh, unsere Arbeitsbeziehung wird dadurch belastet und wie andere Signale wahrnehmen und vielleicht hier und da Dinge persönlicher nehmen, weil sie eher auf die Beziehungsebene fokussieren. Im Gegenzug bei Männern, die tendieren dann dazu, Dinge zu versachlichen. Also, dass sie ein effektiven Beziehungskonflikt, dass wir irgendwie was miteinander, wo ich irgendwie finde, keine Ahnung, deine Nase passt mir jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht erklären kann, aber dann versucht man es zu versachlichen. Und das stelle ich so fest. Aber wenn du so das Thema Männer, Frauen ansprichst, finde ich eigentlich viel spannender so die typischen Reaktionen oder so, dass wir merken, woran Führungskräfte oft verzweifeln. Insbesondere männliche Führungskräfte, wenn sie Frauen führen, die verzweifeln oft daran, wenn in einer intensiven Diskussion eine Frau beginnt zu weinen. Mhm. dann sind sie völlig
Emotionen zeigt, weil das ist ja wirklich deutliches Zeigen von Emotionen.
Genau, aber das Interessante ist, diese Emotion, die wird oft fehlgedeutet. Also man hat dann das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich sie verletzt, jetzt ist sie traurig. Oft ist es aber bei Frauen, wenn ihnen die Tränen kommen, es ist einfach die einzige Möglichkeit, ihre Wut zu zeigen. Wir Frauen sind ja genauso wütend, wie Männer auch wütend sein können. Aber wenn wir gucken, wie wir erzogen wurden, jetzt vielleicht die Jüngeren nicht mehr so sehr, aber ich würde sagen, mindestens alle 30 aufwärts wurden noch so erzogen. Als Mädchen ist man brav und nett, man ist nicht wütend, man schlägt das andere Kind nicht, man schubst es nicht oder was auch immer, man schreit nicht rum. Also haben wir gelernt, dass unser einziges Ventil, das uns Frauen sozusagen erlaubt ist, Emotionen zu zeigen, sind dann halt irgendwann die Tränen. Und interessanterweise, bei Männern ist es aber umgekehrt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja. So in diese Richtung. Und wenn dann ein Mann durchaus mal vielleicht auch sich verletzt fühlt oder traurig oder was auch immer, sein einziges Ventil ist dann vielleicht rumzuschreien, auf den Tisch zu hauen, obwohl er eigentlich traurig oder verletzt ist. Also das ist das Spannende. Nur weil jemand, weil eine Frau weint, ist sie nicht automatisch traurig oder verletzt. Oder nur weil ein Mann rumbrüllt, ist er nicht automatisch wütend. Also das finde ich spannend eigentlich beim Thema Männer, Frauen.
Ja, super spannend. Also wirklich, und ich finde, total großartig erklärt. Und ich kann mich gut daran erinnern, auch in meiner Zeit im Konzern, dass ich ähnliche Situationen auch erlebt habe. Also ja. Und ich finde es wirklich spannend, dass das eben diese Auswirkungen tatsächlich auch hat und dadurch eben ja auch zu Konflikten und Missverständnissen eben führen kann. Genau, ein gutes Beispiel dafür. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, und zwar, was ist aus deiner Erfahrung nach, welchen Einfluss haben Unternehmenskultur und auch Führungskultur auf die Konfliktfähigkeit von Mitarbeitenden?
Die haben einen riesen Einfluss. Die haben einen riesigen Einfluss, wenn die Kultur so, also einerseits ist es etwas Individuelles, das ich als Individuum auch lernen sollte, würde ich empfehlen, jedem eine Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Aber die Kultur hat einen riesigen Einfluss. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich dazu angehalten werde, und das wird mir nicht so bewusst gesagt, das sind so, ich nenne das gerne diese ungeschriebenen Gesetze. Mhm. Widersprich nicht, sag nichts, hier in dem Meeting nicke nett, bring dich fachlich ein, aber sag ja nichts dazu. Oder auch je nachdem, wie meine Führungskraft mit mir umgeht, wenn ich irgendwie mal eine Idee einbringe oder auch eine Kritik, wie wird darauf reagiert? Und wenn ich als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter, ich lerne sehr schnell. Wenn ich neu in ein Unternehmen komme, dann merke ich mir, okay, hier, das funktioniert hier nicht, so kann ich mich mir nicht verhalten. Oder hier darf ich auch mal was Kritisches sagen. Oder wenn ich eine Idee einbringe, wird die gehört. Und man sagt, oh, tolle Idee, lass uns darüber diskutieren. Also ich als Individuum, wenn ich als Mitarbeiter, egal auf welche Stufe, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, ich lerne sehr, sehr schnell, wie ich mich hier in diesem Unternehmen oder gegenüber meiner Führungskraft verhalten muss, damit ich gut durchkomme. Ich habe vor kurzem den Begriff systemschlau gelesen.
Ach du liebes bisschen.
Absolut toll, dieser Begriff erklärt das genau gut. Wir Menschen, wir sind systemschlau. Die wenigsten von uns sind immer rebellisch, sondern wir gucken, dass wir irgendwie durchkommen und sagen dann, okay, bei den Themen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, da haue ich vielleicht mal auf den Putz, aber ansonsten verhalte ich mich systemschlau und gucke, dass ich da gut irgendwie durchkomme. Und das ist einfach menschlich, weil wir soziale Wesen sind.
Ja. Was empfiehlst du? Du begleitest ja auch Unternehmen und Teams dabei, wirklich auch eine gute, ich will mal sagen, Streitkultur oder die Art, miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren, zu entwickeln. Wie kann man aus deiner Sicht das so entwickeln, dass es eben tatsächlich eine konstruktive, also eine Streitkultur ist, die uns gemeinsam, die ein Unternehmen oder ein Team gemeinsam nach vorne bringt, also die Entwicklung eigentlich fördert?
Genau. Also am liebsten wäre mir, dass die Unternehmen ein wirklich solides Konfliktmanagement und sich um die Unternehmenskultur kümmern. Wie ist unsere Unternehmenskultur, diese überhaupt mal erkennen und dann, wenn sie nicht passend ist, diese dann auch bewusst zu verändern und dann konkret im Thema Konflikten, das ist einfach wie ein Teil der Unternehmenskultur, das Konfliktmanagement, wirklich Führungskräfte und vielleicht HR-Mitarbeitende schulen darin, Konflikte frühzeitig zu erkennen, einfache Konflikte frühzeitig anzugehen, und dass es wie normal wird, dass ein Konflikt was Normales ist, dass das nicht, oh Gott, wir haben was falsch gemacht, Konflikt ist normal, und dass Führungskräfte, HR und am liebsten alle Mitarbeitenden natürlich relativ schnell merken, oh, da könnte sich was anbahnen, komm, lass uns darüber sprechen.
Das ist ein guter Hinweis. Ich meine mich zu erinnern, dass du zu diesem Punkt ja auch schon einen Kurs entwickelt hast. Zum einen berätst und begleitest du ja Unternehmen auch, aber ich glaube, du hast inzwischen auch, weil dir das so wichtig ist, da einen Online-Kurs entwickelt.
Ja, genau.
Vielleicht magst du etwas ganz kurz dazu sagen, während ich blende das mal ein und werde das hinterher auch noch unter unserem Video verlinken natürlich, aber vielleicht magst du einfach mal ein paar Worte darüber verlieren, was man dort lernen kann.
Genau, also in diesem Kurs habe ich genau, worüber wir heute gesprochen haben, die wichtigsten Dinge zusammengefasst und nur sehr wenig Theorie reingepackt, nur so viel, wie gerade nötig ist, um das Thema zu verstehen, sondern mir geht es darum, der Kurs richtet sich insbesondere an Menschen, die in einer Verantwortungsposition oder in einer Rolle sind, wie eine Führungskraft, Projektleiter, Geschäftsleiter und so weiter, die eben in dieser Situation sind. Wie gehe ich damit um, wenn ich einen Konflikt entdecke? Woran erkenne ich ihn? Wie gehe ich damit um? Wie führe ich Gespräche? Und dabei habe ich drei Schauspieler organisiert, die ich entsprechend gebrieft habe und lasse verschiedene, unterschiedliche Szenen von ihnen spielen. Und ich gehe dann jeweils dazwischen und erkläre, was jetzt hier gerade passiert ist, weshalb das jetzt hilfreich war oder was hier gerade schwierig war und in die Situation verschlimmert anstatt verbessert, damit die Person, die den Kurs sich anguckt, wirklich merkt, ach so, weil die Theorie ist eigentlich einfach, die versteht schnell. Ja, das ist keine Rocket Science, wie wir so schön sagen. Aber es dann wirklich zu tun und zu erkennen, ach so, jetzt sehe ich, was diese Führungskraft im Video gemacht hat, ach, deshalb reagiert dann der Mitarbeiter so oder die Mitarbeiterin so. Und das war mir wichtig, wirklich Anschauungsmaterial mitzuliefern. Was passiert genau?
Das ist wirklich das Spannende daran. Also das finde ich eine super Idee, dass du da auch Szenen wirklich mit einbeziehst, weil sonst macht sich ja auch jeder irgendwie so ein anderes Bild. Und dann habe ich ja wirklich konkrete Beispiele, an denen ich mir das auch anschauen kann, um das dann eben auch in meine eigene Welt zu übertragen und zu üben, weil ich glaube, es ist auch viel Übung, oder? Dieses Thema Zuhören, den Wahrnehmungen aussprechen, den anderen verstehen zu wollen, hat vermutlich viel mit Übung zu tun, oder?
Sehr, sehr viel mit Übung. Und gerade wenn ich in der Rolle als Führungskraft einen Konflikt klären will, es ist etwas ganz anderes als klassische Führung. Denn als Führungskraft wurde ich eingestellt oder als Geschäftsleiterin oder Geschäftsleiter, bin ich dafür da, Lösungen zu bringen. Ich muss eine Lösung bringen. Wir haben hier ein Problem. Ich, Chef, Lösung. Im Konflikt ist es anders. Da ist ich, Chef, zuhören, fragen. Das ist dann meine Rolle. Das ist was ganz anderes. Und da wirklich so aus diesem Automatismus rauszukommen, ich muss sofort eine Lösung bringen. Und das ist so ein Stress für Führungskräfte. Das erlebe ich oft. Führungskräfte, die sind total gestresst. Ich muss hier eine Lösung bringen. Jetzt habe ich doch alles schon probiert. Ich war in mehreren Seminaren. Ich habe mir ein Coaching gegönnt. Jetzt habe ich doch das alles gelernt, wie ich das machen muss. Und ich muss jetzt hier tun. Und das Interessante im Konflikt ist es weniger zu tun, sondern mehr zu sein. Präsent zu sein. Hier zu sein, präsent zu sein, diese Ruhe reinzubringen, dass ein echtes Miteinander, ein echtes Zuhören möglich wird. Und dann können Konfliktlösungen wirklich wachsen, entstehen. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt Konflikte, die nicht lösbar sind. Also eine Mediation oder auch wenn ich als Führungskraft das selbst tue, wenn einzelne Personen, die im Konflikt beteiligt sind, nicht wollen, das ist eine Bedingung, also für eine Mediation, egal ob ich die als Führungskraft selbst tue oder mir externe Hilfe hole, wenn die Betroffenen oder einzelne Betroffene nicht wollen, dann geht's nicht. Was ich dann tun kann, ist noch ein Konfliktcoaching. Das ist auch eine Möglichkeit, weil da geht es dann darum, okay, insbesondere wenn ich selbst in einem Konflikt bin und mein Gegenüber will aber nicht mit mir sprechen, will nicht den Konflikt klären, dann ist ein Konfliktcoaching insofern hilfreich, damit da kann ich klären, was ist mir wichtig, wie kann ich mich anders verhalten. Und wenn ich mich anders verhalte, wird es für das Gegenüber schwieriger, in diesem Muster zu bleiben, weil ich vielleicht nicht mehr darauf eingehe oder anders darauf eingehe, mich vielleicht weniger provozieren lasse und so weiter. Also das ist die Möglichkeit, aber man muss sich bewusst sein, so schade wie das ist, man kann nicht jeden Konflikt im Arbeitskontext klären. Wenn es Menschen gibt, die einfach partout nicht wollen, ist zum Glück sehr, sehr selten in meiner Erfahrung, habe ich jetzt erst einmal erlebt, dass jemand wirklich partout nicht wollte.
Ja, finde ich aber einen sehr beruhigenden Satz, sich klarzumachen, man kann nicht jeden Konflikt lösen. Also das ist eben da durchaus, und dass es natürlich immer beide Seiten auch bedarf.
Ja.
Wir haben ein paar Gäste und Kommentare, ich will das mal einblenden, und zwar die Alex schaut zu. Hallo Alex, vielen Dank. Dieses Gespräch kommt für mich zum absolut richtigen Zeitpunkt und es gibt mir viele Denkanstöße und Impulse. Das ist wunderbar. Genau das war auch, denke ich, unser Motiv. Und insbesondere geht das ja genau in deine Richtung, dir wirklich dort auch Impulse zu geben, wie man selber sein eigenes Verhalten dort auch überdenken und verändern kann.
Genau. Schön. Danke, Alexandra.
Maria ist da. Danke für diesen tollen Gast und heute und dieses super interessante Thema. Ja, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut auf dich schon, Diadre. Das habe ich schon wirklich fast die Tage gezählt. Und Maria kann deine Ausführungen nur unterstreichen. Ich finde, du hast das sehr klar und auf den Punkt gebracht, so diese gute Mischung zwischen es natürlich von der Theorie zu erklären, aber eben wirklich auch mit diesen praktischen Impulsen, was es für mich, also egal ob ich Führungskraft oder aber auch Mitarbeiterin bin, egal in welcher Rolle, was mein Anteil sein kann und was ich verändern kann. Wunderbar. Möchtest du noch unseren Zuseherinnen und Zusehern so einen Tipp mitgeben, wie sie ab morgen ihr eigenes Konfliktverhalten vielleicht verbessern können? Was ist aus deiner Sicht so dein wichtigster Tipp? Oder auch zwei?
Der wichtigste Tipp, ich glaube, ich habe es ja schon angetönt. Wenn ich merke, da kommt was in mir hoch, ich werde wütend, was auch immer, oder ich nehme einen Konflikt wahr, erstmal tief durchatmen. Nicht sofort reagieren, tief durchatmen und dann, wie ich gesagt habe, was hat es mit mir zu tun? Wurde bei mir ein Trigger gepiekst? Könnte es was mit dem anderen, beim anderen Trigger sein? Und kann ich es loslassen? Und wenn ich es loslassen kann, nochmal tief durchatmen, sein lassen und ansonsten ansprechen, konstruktiv ansprechen. Ich habe beobachtet, was hast du damit gemeint? Ich glaube, wir haben ein Missverständnis, könnte es sein. Und dann kommt man oft sehr, sehr schnell ins Gespräch. Es braucht wirklich sehr, sehr wenig. Und so der wichtigste Tipp für mich, keine Angst vor Konflikten zu haben. Konflikte sind nichts Böses. Die sind total menschlich. Es ist normal, dass wir Konflikte haben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und schließt so richtig schön den Kreis. Diadre, ich danke dir sehr für deine Zeit und vor allen Dingen für diese vielen wertvollen Impulse und Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz, aber auch das schreibe ich dann hinterher, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dann kann man das natürlich über deine Webseite, die stelle ich dann hinterher noch mal in die Kommentare, aber du bist auch aktiv auf LinkedIn. Man kann zum Beispiel auch auf LinkedIn mit dir Kontakt aufnehmen. Und von daher bist du auf diesen Kanälen erreichbar. Ich danke dir sehr, freue mich über dieses wunderbare Gespräch und dass du mein erster Schweizer Gast gewesen bist.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für deine tollen Fragen. War wirklich sehr spannend auch für mich.
Ja, und ich wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern ein wunderbares Wochenende und freue mich auf die nächste Woche. Und mir fällt gerade ein, in der nächsten Woche habe ich wieder einen Gast aus der Schweiz. Und ihr dürft euch freuen und überrascht sein. Also von daher, du hast jetzt den Bann gebrochen, Deirdre. Also, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.